Stefan ist 50% des sehr, sehr tollen Zero-Day-Podcast. Dankeschön.
Die schlechtere Hälfte?
Das würde ich so nicht sagen.
Meiner Meinung nach die schlechtere.
Egal. Genau, und er wird uns jetzt was erzählen über Information Security in der Software-Qualitätssicherung. Ein spannendes Thema. Viel Spaß.
Durchaus, aber wahrscheinlich erwartest du mehr, als da kommen wird. Gut, einen wunderschönen guten Morgen. Wie immer, es gibt ein Easter Egg. Wer es findet, handheben, gibt Schokolade für. Ja, letztendlich, die Kapitelnamen sagen euch nicht viel, aber da steckt tatsächlich was hinter. Also, fangen wir an mit der Frage nach dem, warum ich überhaupt hier bin. Ja, Ende Dezember stellte ich eine sehr folgenschwere Frage. Was zum Henker macht man eigentlich als nerdiger Mensch in Erlangen, wenn man ganz alleine abends ist? Ich kriegte sehr, sehr viele Antworten und ich konnte nichts davon umsetzen, weil ich irgendwie fremdverplant wurde, netterweise. Und dann gab es am 16. Januar, gab es dann so bei Mastodon eine Sache, hey, WICMP? Und ich so, oh, danke für den Tipp. Und ich frage mal kurz wen, vielleicht klappt das ja, dann kann ich ja tatsächlich kommen. Und ich habe daraufhin meinen Arbeitgeber gefragt, du, möchtest du gerne die Transportlogistik übernehmen, weil ich komme halt aus dem Norden weg. Und er sagte, ja, wenn es denn da auch was für uns rausspringt, woraufhin ich gesagt habe, ja, lässt sich vielleicht einrichten. Deswegen gibt es jetzt schnell den Arbeitgeberanteil. Ich arbeite nämlich für Imbus und wir machen... Nicht verwechseln mit Inbus, ne, das sind ja die In-6-Kant. Nein, die sind wir nicht, wir machen Softwarequalität. Alles, wo Software drin ist, sind wir quasi auch mit vertreten und wir testen letztendlich Software bis zum Endanschlag und sorgen dafür, damit dann letztendlich, dass Produkte rauskommen, die auch hoffentlich qualitativ hochwertig sind, zum Schluss. Zusätzlich dazu arbeiten wir auch in haufenweise Gremien mit, unter anderem beim ISQB stellen wir gerade die Präsidentin und wir veröffentlichen auch regelmäßig in, naja, sagen wir mal einschlägiger Presse, das ist eine Auswahl von Büchern, wo Kollegen mitgearbeitet haben. Basiswissen Software-Test kann ich empfehlen, eins meiner Lieblingsbücher tatsächlich. Und wir unterstützen natürlich nicht nur einfach so, sondern entlang des gesamten Software-Lebenscycles. So, das war der Arbeitgeberanteil und jetzt kommen wir erstmal zu mir. Wie man sieht, Stefan Nervefix, ich bin eigentlich ein Testmanagement-Nerd. Ich bin in das Testmanagement reingelaufen, naja, mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe bei einem Unternehmen angefangen, mir wurde ein Buch hingeschmissen, dann wurde gesagt, hier kannst du mal lesen. Es war Basiswissen Software-Test. Ich habe es in den nächsten 8 Stunden dann durchgelesen und habe daraufhin dann Fragen gehabt. Und habe auch so die eine oder andere Logiklücke in dem Buch selber gefunden gehabt, die heutzutage leider nicht mehr drin ist. Ich mache also irgendwas mit Qualitätssicherung und letztendlich, man bezahlt mich dafür, destruktiv zu denken. Wenn Softwareentwickler letztendlich immer so Sachen erschaffen wollen, ich bin derjenige, der vorbeikommt und sie wieder kaputt machen möchte. Allerdings mit dem Ziel, dass hinterher was Besseres entsteht. So, nebenbei podcaste ich auch noch für Informationssicherheit, Datenschutz und Technik. Wurde ja schon erwähnt. Ich umgehe auch ganz gerne Sicherungsmaßnahmen physischer Natur. Allerdings heutzutage nur noch, wenn man mich auch wirklich dafür bezahlt und ganz lieb fragt und es rechtlich zulässig ist. Da soll es wohl den einen oder anderen Zwischenfall gegeben haben. Wurde mir berichtet, ich weiß nicht genau. Sagt ein Freund. Und wie immer habe ich natürlich, wie die meisten Nerds, viel mehr Neugierde, als für mich gut ist. Ich wollte vorgestern Lacryl ablecken. Ja, fangen wir an mit dem Ruf des Abenteuers. Software heutzutage wird immer komplexer. Das weiß eigentlich jeder, der Software entwickelt. Wir haben einen Haufen von Abhängigkeiten innerhalb unserer Software selber, dadurch, dass die wir uns reinziehen, dadurch, dass wir irgendwelche Frameworks verwenden oder irgendwelche Libraries mit einbinden und Sachen nicht mehr selber bauen. Wir haben auch noch die Problemstellung, dass heutzutage Software eigentlich überall ist, angefangen von unseren Hosentaschen bis hin zur Kasse, wo wir irgendwo stehen und irgendwas bezahlen möchten. Und wir haben ganz, ganz viele Prozesse unseres täglichen Lebens durch Software entweder erweitert, verbessert oder komplett abgeschafft. Und jeder Aspekt unseres Lebens ist dadurch also von Software geprägt, was Qualitätssicherung sehr, sehr wichtig macht. Und wo immer Software am Gange ist, gibt es auch Sicherheitsbedenken. Weshalb es auch logischerweise Hindernisse gibt, weil es kommt immer wieder zu Zwischenfällen. Jetzt auch gerade wieder sind bei Half-Unbound, ich glaube, 147 Millionen Einträge hinzugekommen, weil eine Datenbank abhandengekommen ist aus Versehen. Und so Buzzwords dazu sind dann Spam, Denial of Service, Ransomware, Data Stealer, Data Dealer, Advanced Persistent Threat, wobei das wiederum eigentlich nur die Kombination aus allem ist. Und ganz neu ist die Kompromittierung von EFI/UEFI, weil mittlerweile gibt es auch Schadsoftware, die sich tatsächlich in dem, ich benutze den alten Begriff, ich bin alter Mensch, ich benutze den alten Begriff, im BIOS ansiedelt und damit letztendlich ja, freie Bahn für alles hat. Früher gab es deswegen einen, naja, ich bin wirklich alt, einen eher reaktiven Ansatz auf die Informationssicherheit. Etwas ist passiert, man hat sich darum gekümmert, man hat das Problem behoben, man hat weitergemacht. Der Ansatz ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Wenn wir erst darauf warten, dass irgendwas passiert ist, ist es zu spät. In unseren Autos heutzutage steckt so viel Software drin, selbst die Lenkung, man mag es nicht glauben, selbst eine Lenkung ist Software enthalten, die dafür sorgen kann, dass ihr gegen eine Wand fahrt, wenn da was schief läuft. Weil ihr habt keine Kontrolle und gegen eine Lenkung kann man nicht arbeiten, wenn die möchte. So. Durch die Implementierung von damals, wie es gemacht wurde, waren in der Regel die Angreifer so 2+N-Schritte voraus. Es müssten also neue Wege genommen werden. Einer dieser neuen Wege, den sich jetzt irgendwie die ganzen Unternehmen auf die, also die ganzen großen Unternehmen auf die Fahne schreiben, ist, wir machen es mit KI. KI, das große Buzzword, wir nutzen KI, AI, nennt es, wie ihr es möchtet, künstliche Intelligenz, da ist nichts Intelligentes bei. Das Problem mit KI-Systemen dafür ist, die kennen nur Bekanntes und das Maximalste, was sie machen können, ist eine gute Mustererkennung. Das war's. Sie sind nicht kreativ, sind nicht in der Lage, mal kurz um die Ecke zu denken. Es gab auf dem vor 5 oder 6 Jahren gab es auf der DEFCON eine Sicherheitslücke, die präsentiert wurde. Die hat 28 einzelne Sicherheitsprobleme ausgelöst, um Root-Zugriff auf einem Server zu erhalten. Wo ich auch denke, so, okay, das ist nett. 2 davon waren im Treiber von einer Grafikkarte. Und solche um die Ecken denken Aktionen kann eine KI nicht. Weshalb sich also letztendlich der Softwareprozess oder der Softwareentwicklungsprozess verändern müsste eigentlich, indem wir beispielsweise die Abhängigkeiten verringern. Weil, weiß jeder, je weniger Frameworks ich habe, die ich eingebunden habe, umso weniger muss ich mich drum kümmern, ist damit irgendwas. Weil ich habe nur noch eine Stelle, die ich anpassen muss und nicht mehr 10. Aber viel wichtiger ist eigentlich, frühzeitiger die Qualitätssicherung einbinden. Und nein, das hier ist kein Verkaufsgespräch. Sondern tatsächlich, wenn die Qualitätssicherung frühzeitig eingebunden ist, verringert es nachweislich das Risiko für Datenpannen und sonstige Angriffe. Weil jeder, der auch nur ansatzweise ISTQB-zertifiziert ist, und sei es nur das Foundation-Level, hat eigentlich alles an der Hand, um Sicherheitslücken zu finden. Es geht hauptsächlich um Qualität von Software, nicht explizit um Security-Testing. Beim Foundation-Level, keine Frage. Aber allein durch das kritische Hinterfragen von Anforderungen, durch das kritische Hinterfragen von Umsetzungen, kommt man dazu, dass man Sachen aufdeckt, die eventuell nicht so sein sollten. Durch den destruktiven Ansatz, den wir alle verfolgen, also mit wir alle meine ich jetzt Tester und Leute, die in der Qualitätssicherung arbeiten, können wir den Nachweis erbringen, dass die Software zumindest in dem Rahmen, den wir es geprüft haben, korrekt sich verhält. So, und dazu gehört dann auch, ich habe ein Eingabefeld, da sollen Zahlen rein. Das erste, was ich mache, wenn ich die Anforderung lese, numerischer Wert, ich versuche Buchstaben einzuhacken. So, funktioniert das, ja oder nein? Wenn ja, wie reagiert die Software? Sagt sie mir, da ist eine falsche Eingabe oder geht sie einfach eine Runde spazieren und kommt nach 2 Stunden erst wieder? Das nächste ist, durch die strukturierte Erstellung von Testfällen kann ich sicher gehen, dass ich auch nichts vergesse. Weil Testfälle im Idealfall, also im Idealprozess ist die Testfallerstellung selber ebenfalls nochmal durch 2 Review-Schleifen abgedeckt, wodurch ich nichts vergessen kann. So, dann haben wir noch so schöne Sachen, ich habe noch ein schönes Passwort draufgeschrieben, Grenzwert- und Extremwertanalyse. Damit kann man übrigens tatsächlich Buffer-Overflows und Buffer-Underflows finden. Einmal kurz Hand hoch, wer weiß, was ein Buffer-Underflow ist? Okay, was ist ein Buffer-Overflow? Okay, zumindest ging ein paar hin hoch. Okay, also Buffer Overflow ist letztendlich, ich habe einen Wertebereich, ich habe eine Schleife, die zählt einfach nur durch, ne, 1, 2, 3, 4, und ich bringe sie dazu, zur 5 zu kommen. Oder, das ist eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, ich habe eine Liste von Elementen und ich schaffe es, aus dieser Liste nach hinten raus auszubrechen. Der Underflow geht genau in die Gegenrichtung. Ist aber seltener. Also wenn ich ein Array of Char beispielsweise habe und ich habe 10 Elemente drin, dann geht das, dann ist der die Indexierung von 0 bis 9. Wenn ich es schaffe, auf das Element minus 1 zuzugreifen, bin ich aus diesem Array raus. Wenn ich es schaffe, auf das 10 zuzugreifen, bin ich aus dem Array raus. Das wäre der Overflow, minus 1 wäre der Underflow. Underflow ist tatsächlich relativ selten geworden, weil meistens die Compiler das Ganze schon abfangen. Zum Glück. Aber es gibt sie noch. Im Embedded-Bereich haben wir nicht immer die Möglichkeit, sowas abzufangen, beispielsweise. So, kommen wir zurück. Ja. Das ist quasi die Quintessenz. Möglichst, wenn ihr in der Software arbeitet und irgendwie Möglichkeit habt, auf eure Projektleitung, euren Manager einzuwirken etc., sorgt dafür, dass ihr Tester bekommt. Tester, Tester, Tester. Und jetzt nicht zwangsläufig von uns, wäre schön, gebe ich zu, aber testen ist tatsächlich das Mittel der Wahl. Weil, wenn wir frühzeitig anfangen damit, haben wir grundsätzlich den Punkt, dass wir früher Sachen finden und weniger Kosten dadurch entstehen. Weil, ganz ehrlich, wenn es gab eine Sicherheitslücke es gab einen Fehler in einem Fahrzeug eines renommierten Herstellers, der dazu führte, dass ein Fahrzeug bei einer bestimmten Geschwindigkeit und einem bestimmten Einschlagswinkel der Lenkung leider der Meinung war, ach, ich lenke jetzt bis zum Hardware-Endanschlag. Und der Hardware-Endanschlag ist nicht das, wie weit ihr lenken könnt, das ist der Software-Endanschlag. Der Hardware-Endanschlag geht noch ein paar Grad mehr. Leider war die Lenkung danach der Meinung, ich bleibe jetzt hier. Und da kann man nichts mehr gegen tun. Was bedeutet, das Auto wäre einfach, wenn wir nach links gelenkt hätten, links voll gegen die Wand gefahren. Und ihr hättet nichts machen können, außer bremsen und hoffen. Und danach Batterie abklemmen und warten. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, einen Moment. So, es gibt mindestens zwei Gruppen, die betreut sind mit Tests. Nämlich, wie viele Softwareentwickler hier schreiben Unit-Tests? Okay, wie viele von euch sind der Meinung, dass sie ausreichend sind? Okay, einer? Okay, im Anschluss würde ich gerne von dir wissen, warum du der Meinung bist. das heißt, meine professionelle Erfahrung ist gegenläufig. Meistens sind Unit-Tests nicht vollständig. Auf der einen Seite, was ist ein vollständiger Test? Ist eine philosophische Frage. Meine persönliche Meinung ist, wenn alle Permutationen abgedeckt sind. Das Lehrbuch sagt allerdings, dann kommst du zu einer Testfallexplosion. Das kannst du nicht mehr testen, deswegen musst du einschränken mit Äquivalenzklassenbildung, Grenzwertanalyse, Extremwertanalyse, yada, yada, yada. Wo ich sage, ja, aber. Gerade bei den ungültigen Werten bin ich der Meinung, lohnt es sich doch ein bisschen genauer hinzugucken. So, das Erste ist also, dafür sorgen, dass mehr getestet wird. Softwareentwickler, Tester, sonstige QSler. Und das Zweite, was man machen muss, ist die Kommunikation verbessern. Tatsächlich, also total simples Ding. Ich habe in meiner Karriere auch mit Leuten zu tun gehabt, die dann angekommen sind, wenn ich ein Fehlerticket gestellt habe. Wieso hast du das geschrieben? Das ist so die gängigste Frage tatsächlich, die ich am Anfang meiner Karriere vor allem gekriegt habe. Wie kommst du dazu, ein Fehlertickets einzustellen? Und ich denke so, ja, weil die Software falsch ist. Ich habe was eingegeben, das Verhalten ist nicht definiert gewesen, es hat was gemacht, was ich nicht gut finde, habe ich ein Fehlerticket erstellt. Ja, aber das war ja so nicht gedacht. Ja, das ist schön, dann schreibt es auf. Grundsätzlich keine Anforderung, Defekt, Punkt. Und Defekts müssen offen ansprechbar bleiben. In dem Moment, wo man aufhört, offen über Fehler zu sprechen oder Defekts, kommen ganz böse Sachen raus. So, dann das nächste Ding ist keine Schuldzuschreibung. Ich habe am Anfang meiner Karriere, ich habe Basiswissen Software-Test als erstes gelesen und war der Meinung, okay, wer ist jetzt eigentlich der Böse? Das war tatsächlich ich habe dieses Buch gelesen wie ein Krimi und ich habe da gesessen und wusste nicht, okay, wer war jetzt der Böse? Mal total spannendes Buch, aber wer zum Teufel ist der Böse? Und bin dann hingegangen zu dem Testmanager, der mir das gegeben hat. Und da habe ich ihn gefragt, du sag mal, tolles Buch, war echt klasse, Spitzenlektüre, fand's gut, aber wer ist jetzt eigentlich der Böse? Und daraufhin sagt er, naja, der natürliche Feind des Softwareentwicklers ist der Tester. Das wurde mir damals gesagt und ich bin tatsächlich, ich glaube, 6 Jahre damit rumgelaufen, im Hinterkopf so, okay, na, ich bin halt der natürliche Feind des Softwareentwicklers. Nein, wir sind der beste Freund des Softwareentwicklers. Und das ist die Denke, die sich zum Glück über Zeit geändert hat, auch bei mir. Und heutzutage sehe ich Softwareentwickler eigentlich als die Leute, die dafür sorgen, dass ich erstens überhaupt was zum Arbeiten habe. Danke vielmals dafür. Ohne euch hätte ich keinen Job. Softwareentwickler sorgen dafür, dass ich niemals arbeitslos werden kann. ist auch super, weil Softwareentwickler sind nur Menschen. Wir sind alle Menschen. So, ich mache Fehler, ihr macht Fehler, jeder macht Fehler. Völlig normal. Aber man muss sie offen ansprechen können. Und zu mir kann jederzeit einer kommen, wenn ich einen Rechtschreibfehler in der Folie habe, kann man jederzeit zu mir kommen und sagen, du, da ist ein Fehler. Habe ich kein Problem mit. Meine Güte, ich bin Legastheniker, ich sehe es eh nicht. Ich danke den Leuten, wenn sie mir sagen, dass ich einen Fehler mache. Und genauso sollten auch alle Softwareentwickler letztendlich denken. Aber nicht nur Softwareentwickler, sondern auch Projektleiter, Testmanager, Projektmanager, yada, 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 so einmal durch alle Ebenen durch. Weil, das ist es gerade zugeschnitten auf Softwareentwickler, aber es trifft auf jede eigene einzelne Ebene eines Softwareprojekts zu. Egal, wo wir sind. So, bevor wir zu den Fragen kommen, habe ich noch eine Sache, nämlich ein wunderbares Beispiel, warum Softwareentwicklung oder warum es notwendig ist, frühzeitig mit der Software-Testerei anzufangen. Es gab so ein, ich habe das gestern irgendwie schon erzählt, es gibt so ein kleines Finanzunternehmen, das finanzielle Transaktionen durchführt, mit Sitz in Frankfurt am Main. Da gibt es mehrere, deswegen kann ich das so einfach sagen, ohne dass es verwerflich wird. Die hatten den Fehler gehabt, dass sie an ihren SB-Terminals negative Überweisungen angenommen haben. So, was passiert, wenn ich eine negative Überweisung, also ich gebe Geld an Person irgendwen anders, mit negativen Wertigkeit. Was bedeutet, ich kriege Geld, weil da drüben wird da Geld abgezogen. Ist eine super Sache, ich werde schnell reich. Das haben sie in den SB-Terminals relativ früh gefunden tatsächlich und haben es behoben. Ich glaube, es waren 8 Jahre später, kriegte ich auf einmal den Anruf. Du, ganz ehrlich, wenn du heute die Nachrichten liest, flipp nicht aus und ruf mich bitte nicht an. Wo ich sagte, wieso, was denn los? Mach bitte, also bitte, ruf mich heute einfach nicht an, warte bis morgen damit. Und ich habe tatsächlich einen Tag warten müssen, um mich wieder zu beruhigen. Weil es wurde an dem Tag offiziell verkündet, dass jetzt doch tatsächlich besagtes Finanztransaktionsunternehmen im Backend-System Negativüberweisungen abgeschafft haben. Ich habe meinen Kopf genommen, ich habe ihn mit der Tischplatte bekannt gemacht, als ich das gelesen habe und habe sehr lange tatsächlich gebraucht, um wieder klarzukommen in meinem Kopf, weil das wollte mir nicht rein, wie man es am Frontend abschalten kann, aber am Backend nicht. Hätte ich es gewusst, ich hätte sofort auf Papier eine negative Überweisung ausgeführt, weil Papier wurde anders behandelt zu dem Zeitpunkt noch als heute. So, eins hätte ich noch, wo ich morgens angerufen wurde, ist gar nicht mal so lange her, vor 2 Wochen, 3 Wochen oder so, morgens um 8, Montag, war tatsächlich Montagmorgen, montags passiert irgendwie immer Blödsinn, kriege ich einen Anruf aus England, kannst du dir mal was angucken? Weißt du, wir haben es 8 Uhr morgens, ich habe gerade mein Kind zur Schule rausgetreten, ja, können wir machen, kein Ding. Ja, okay, dann, ich habe hier was, ich müsste dir das zeigen. Also, ja, wo bist du denn? Ja, in England. Also, du, ich komme jetzt nicht vorbei. Sagt er, nee, ich kann hier einfach meinen Desktop scheren. Also, ist jetzt so ein bisschen, sagt er, nee, das ist schon klar, ich habe das mit meinem Testmanager abgeklärt. Also, okay, alles klar. Dann zeig mal her und er zeigt mir einen Login-Screen. So ein Login-Screen kennen wir auch alle eigentlich, ne? Wir loggen uns ja dauernd irgendwo ein. Nutzername, Passwort. Sah soweit unverfänglich aus. Und dann sagt er, ja, pass auf, guck dir mal Folgendes an. Und er gab einen Nutzernamen, irgendwas, und ein Passwort, irgendwas, und drückte Enter. Und das Ding sagte, Nutzername ungültig. War ich so, okay. Ja, warte, pass auf, warte, geht noch weiter. War ich so, okay. Ist ja nichts, was willst du von mir? Hat er oben einen korrekten Nutzernamen eingegeben, Passwort ungültig. Wo ich sage, oh, das ist nett. Das würde ich aber gleich mal feilen. Ich hoffe, das ist in der Anforderung so nicht drin. Sagt er, ja, geht noch weiter. Also wie geht noch weiter? Ja, geht noch weiter. Hier, ich zeige dir mal kurz ein Stück Quellcode. Und dann zeigt er mir ein Stück Quellcode. Und es wurde auf dem Client, also sprich im Browser, ist eigentlich ziemlich lustig, auf dem Browser selber wurde das Hashing durchgeführt. Okay. Und es wurde der Hash kontrolliert. Okay. Und es wurde an den Server nur noch der Nutzername und ein Boolean geschickt. Und ich dachte so, okay, das ist aber schräg. Also was passiert denn, wenn du an den Server jetzt einen x-beliebigen Nutzernamen und ein True schickst? Sagt er, ja, dann komme ich nicht rein. Okay, wenigstens habt ihr das abgefangen. Sagt er, ja, aber ich habe hier irgendwie so eine Funktion und ich weiß nicht, was sie macht. Und das ist der Grund eigentlich, warum ich mit dir rede. Also okay, was hast du denn? Ja, ich habe hier so, also irgendwie, ich weiß es nicht. Kannst du JavaScript? Ich so, nee. zeig mal her. Er hat mir das Ding gezeigt und hat so, okay, warte mal, das ist irgendeine Anfrage, die irgendwo hingeht und sie lädt irgendwas. Und warum zum Teufel steht da Stern? Wieso schicke ich einen Stern? Warum steht dahinter TBL-User? Warte mal kurz. Mach doch mal bitte den Cache von deinem Browser auf. Und dann such da drin mal nach einer Datenbank, die User heißt. Ja, und jetzt gucken wir da doch mal rein. Was haben wir denn da? Und jetzt kommen tatsächlich die Spalten. Nutzername, Klartextpasswort, Hashwert des Passworts. Von allen Nutzern. Also das ganze Gespräch hat 10 Minuten gedauert und nach 10 Minuten war der Tester Admin. Ich habe diesen schönen Zwischenfall in einer vorangegangenen Variation von diesem Talk, als ich den noch zu einem völlig falschen Thema geschrieben habe, habe ich ihn genannt gehabt, Admin in 10 Minutes. Super, passt tatsächlich. Also manchmal sind wir Tester zu was gut. Frühzeitiges Testen hätte das Ding gar nicht so weit kommen lassen. Aber es wurde erst bei Oberflächentests angesetzt. Jeder Softwareentwickler hätte das eigentlich auch wissen können. Davon mal abgesehen. Ich meine, ich habe jetzt mehrere gesehen, die auch am liebsten ihren Kopf auf eine Tischplatte hauen möchten. Man sollte sowas heutzutage eigentlich wissen. So. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt Fragen. Nachdem ich jetzt so lange geredet habe, ungefähr 21 Minuten 30. Ja. Jetzt geht das Mikro wieder nicht. Jetzt angeblich.
Hallo, ja. Ausgezeichnet. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Oh. Mir kommt in dem Vortrag eine Sache dramatisch zu kurz, nämlich das Thema Softwarearchitektur.
Ja.
Jede Software, mit der ich bislang zu tun hatte und in der, ich sag mal, 20 Jahre nach Entwicklungsbeginn festgestellt wurde, wir würden gerne testen, hatte eine Softwarearchitektur, die von einem dramatischen Wollknäuel nicht zu unterscheiden war.
Yep.
Na, also so ja. Dinge wie, wir haben hier irgendwie eine Steuerung für eine Maschine, die durchaus Menschen zerhackstückeln kann. Notausfunktionalität im CAN-Treiber, solche Dinge. Also ein riesengroßes Durcheinander. Und da hätte man sehr, sehr früh direkt bei der Architektur ansetzen müssen, denn Testbarkeit setzt voraus, dass wir eine Softwarearchitektur haben, die Software überhaupt erst testbar macht. Eine Unit-Test in einem Softwareprodukt einzuführen, bei dem alle Signaturen void sind, ist quasi nicht möglich.
Ja. Völlig
und deswegen bitte auch an der Stelle, so als Anregung für die Zukunft, auch das Thema Architektur mit aufzunehmen. Das ist so unfassbar wichtig. Genau.
Zu meiner persönlichen Verteidigung, valider Punkt, stimmt komplett, keine Frage, wird eingearbeitet, danke vielmals. Ganz kurz zu meiner Verteidigung, ich habe das Ding in, ich glaube, 4 Stunden schreiben dürfen, weil ich die Vorgängerversion, die ich irgendwie fast 4 Wochen gebaut habe, zu einem komplett anderen Thema auf einmal hatte. Das war ein bisschen blöd. Also von daher ist noch Work in Progress, wird besser. Aber danke vielmals. Ja, die Architektur muss auf jeden Fall auch, keine Frage. Aber deswegen sage ich auch frühzeitig anfangen und wirklich bei der Anforderungsdefinition schon ansetzen. So, und erst nach der Anforderungsdefinition, in der Regel überlegt man sich, sollte man sich die Architektur überlegen, die diese Anforderungen umsetzen kann. Eigentlich. Ich meine, gut, ich könnte jetzt auch das V-Modell schnell rausholen, das habe ich auch noch rumliegen. Und ganz oben Anforderungsdefinition, da ist schon Informationssicherheitsrelevanz für Qualitätssicherung drin. Oder durch Qualitätssicherung. Ja, bitte.
Jo, in meiner Welt ist das mit dem Testen relativ klar. Mein Problem ist nur, die Stakeholder davon zu überzeugen, dass sie das auch bezahlen müssen.
Das berühmte Geldproblem. Das ist ein ewig währendes Problem tatsächlich, weil heutzutage möchte keiner mehr Geld ausgeben, großartig. Ich meine, in der heutigen Zeit vor allem gebe ich zu, es ist ein wenig, ja, das Geld ist nicht mehr so locker, wie es mal war. Gebe ich ja zu. Aber die typische Frage, was ist dir lieber? Gibst du lieber 100 Euro die Stunde aus, um vielleicht einen Fehler nicht zu haben? Oder möchtest du lieber 10.000 Euro die Stunde ausgeben, wenn du den Fehler hast? Das ist halt die große Frage. Und je früher man anfängt und je früher Fehler gefunden werden, und dafür gibt es im Internet ganz tolle Kurven, umso günstiger ist deren Beseitigung. Das heißt, wenn ich in den Anforderungen einen Fehler finde, der erst in der Implementierung wirklich aufgedeckt wird, dann wird das sehr, sehr teuer, weil ich muss oben die Anforderungen ändern und dann einmal den kompletten linken Zweig vom V-Modell runterlaufen, um irgendwann einmal wieder die Implementierung anzufassen. Ist sehr teuer und sehr kostspielig, weswegen ich grundsätzlich tatsächlich über Geld immer über die Folgekosten, weil ein Fehler Folgekosten sind einfach in der Regel 10 bis n hoch 10. 10 hoch n. 10 hoch n ist so. Ja, sorry, es ist früh am Morgen. Ich bin zwar fitter als Angbau, es ist früh. Wie bitte? Es ist für uns alle die erste Stunde des Tages. Also ich bin auch sehr erstaunt, dass so viele hier sind. Ich habe tatsächlich mit weniger gerechnet. Das Einzige, was kommt, ist Kontakt zu meinem Arbeitgeber. Hier, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ich glaube, danach kommt nichts mehr. Noch Fragen? Okay, dann habe ich eine Frage an das Publikum, definitiv. Hat jemand das Easter Egg entdeckt? Oder ist drauf gekommen, was es sein kann? Okay, ich werde, sobald das Stream beendet ist, werde ich es euch verraten. Ein paar werden sich wahrscheinlich im Kopf fassen. Nur zu, Angbor weiß es. Also mir muss es nicht sagen. Angbor kennt das Easter Egg. Trau dich.
Ich habe eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte.
Ja, bitte, trau dich. Trau dich bitte.
Nicht konkret genug.
Du kannst auch, pass auf, folgender Vorschlag, du sagst es Angbor und Angbor sagt dir, ob ja oder nein. Weil wie gesagt, er kennt es. Ich bin jetzt allerdings auch gespannt, weil gestern war das Easter Egg sehr, sehr leicht. Das war eine komplette Folie. Da stand sogar Easter Egg oben drüber. Und heute habe ich es mit Absicht ein bisschen... Richtige Richtung? Ja, komm, Schoki gibt's trotzdem. Schoki gibt's trotzdem. Schoki gibt's trotzdem, definitiv. So, noch irgendwelche Fragen? Weil ich habe noch 3 Minuten laut meiner Uhr. Nee? Wollt ihr noch eine Anekdote hören von einem tollen Fehler? Ja?
Wenn du professionelle Tester machst, gibt es was du vielleicht allen Entwicklern so ans Hals legen?
Ja,
das ist so eine Daumenregel, die du...
So redet mit euer... Danke vielmals. Endlich kommt die Frage, auf die ich gehofft habe. Also auf die Frage hoffe ich schon die ganze Nacht über durch, weil ich befürchtet habe, dass keiner sie stellen wird. Ja, und zwar, redet mit euren Testern. Tester haben so die blöde... Nee, ernsthaft. Tester haben so die blöde Eigen... Ihr habt keinen Tester, ne? Okay.
Ich bin der Tester.
Komm ich gleich zu. Okay. Für den Fall, dass es nicht auf den Stream gekommen ist, ich wiederhole es, er ist der Tester. Grundsätzlich redet mit euren Testern und fragt sie, wie ihr eure Unit-Tests noch ergänzen könnt. Hintergrund, Tester haben eine etwas andere Herangehensweise als Entwickler. Während Entwickler prüfen, ob es funktioniert, ist die Hauptaufgabe von Testern zu prüfen, wie es nicht funktionieren sollte. Funktioniert eine Software auch dann, wenn ich Mist baue? Das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Testers. Aus meiner persönlichen Sicht. Und ich weise auch meine Tester alle an in der Regel, prüft bitte, wie sie nicht funktionieren soll. Weil das ist viel wichtiger letztendlich, da der Aufwand der Negativtests höher ist als der Positivtests. In der Regel brauche ich 10 Positivtests, dagegen stehen 100 Negativtests. So, Pi mal Nagel. Wenn du selber der Tester bist, ist total einfach, also wirklich total einfach, guck dir beim IS2QB im Glossar so schöne Sachen an wie Äquivalenzklassenbildung, Grenzwertanalyse, Pfadanalyse etc. Also das IS2QB hat ein ziemlich großes Glossar und da kann man den ganzen Kram auch alles nachschlagen. Ich habe jetzt gleich 30 Minuten voll auf meiner Uhr. Ist super. Ansonsten, da gibt es eine Nummer, da kann dein Arbeitgeber gerne anrufen. Ist kein Thema und wir können uns auch gerne hinterher nochmal unterhalten, ist kein Ding. Also das Basiswissen, Software-Test kenne ich mittlerweile fast auswendig. Das ist nicht das Ding. Ich lese das Ding tatsächlich 2-mal im Jahr. Es ist spannend. Ernsthaft, es ist spannend. Ich bin anders. Ich gebe es dazu. Ich bin, wie eingangs schon auf der Folie drauf stand, ich bin ein Testmanagement-Nerd. Das ist, ich kann es nicht anders. So, damit wäre ich aber soweit durch. Wenn keine Wünsche, Anregungen, Kritik, die anderen Sachen, die ich gestern gesagt habe, darf ich heute nicht sagen. Nee? Dann danke ich euch ganz vielmals. Also wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr alle da wart, weil es ist verdammt früh. Auch für mich. Und ich gehe dann gleich wieder zurück in mein Loch und setze mich irgendwo hin und wackel. Danke vielmals. So, damit bin ich auch wirklich durch.